leer war und ja, kurz vorm Rennen eigentlich gesagt habe, ich gehe nicht an den Start, weil ich einfach so fertig war und so, ja, auch gar keinen Spaß mehr hatte, so die letzten Wochen vor dem Rennen. Also, selbst wenn ich es irgendwie geschafft hätte, ich war einfach nur leer und einfach, ja, völlig apathisch auch, also vor dem Rennen, das war.
Ja, hallo bei Aloha Kalle, eine neue Freitagsfolge. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern. Letzte Woche war Rico Bogen zu Gast. Diese Woche haben wir nochmal ein Gastinterview. Dann ist Konrad zurück aus Mailand oder Madrid, Spanien oder Italien. Ich weiß es noch nicht. Aber es ist auf alle Fälle sehr interessant, dass ihr weiter einschaltet. Und unser heutiger Gast ist auf alle Fälle was Neues und ein Novum bei uns. Wir haben die erste Triathletin bei uns im Podcast, freuen uns darüber. Herzlich willkommen, hallo, Caro Pole. Und wie geht's dir aktuell?
Hallo Markus, erstmal vielen Dank für die Einladung. Die kam für mich sehr überraschend, aber umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt hier mit dir den Podcast aufnehmen kann. Ja, aktuell geht es mir sehr gut. Meine Saisonpause hat am Montag begonnen und von daher bin ich sehr entspannt und relaxed.
Okay, also Retroperspektiv für alle Hörer. Also wenn wir den Podcast hier ausstrahlen, dann wird es wahrscheinlich schon so sein, dass Caro wieder ins Training eingestiegen wird. Du sagst, es hat dich sehr überrascht, aber ja, also wir als Podcast wollen natürlich auch weiter wachsen und vielleicht kommt auch nächstes Jahr häufiger der ein oder andere Profi zu Gast. Da ist Micha gerade so ein bisschen am Ausarbeiten. Seid gespannt, was da kommt. Aber nun ist der Podcast heute ganz normal wie alle anderen eher Freestyle. Aber das ist ja auch immer spannend und ja, vielleicht ganz kurzen Einblick. Also es soll jetzt keine große Vorstellungsrunde werden, wer du bist und über eine Stunde jedes Jahr deiner sportlichen Karriere. Das wollen wir nicht durchgehen, aber vielleicht einfach ganz kurz, weil unsere Hörerschaft ist ja mittlerweile irgendwie deutschlandweit verteilt und es gibt aktuell, muss man ja sagen, so viele Athleten im männlichen wie auch im weiblichen Bereich, dass ja der ein oder andere jetzt vielleicht deinen Namen noch nicht zuordnen kann. Deswegen stell dich vielleicht ganz kurz mal vor.
Genau, also ursprünglich komme ich ja vom Schwimmen, war da bis zur 11. Klasse am Bundesstützpunkt und genau, und irgendwann hatte ich das ewige Kacheln zählen satt und wollte mal die Sportart Triathlon ausprobieren. Und ja, seitdem bin ich begeistert und fasziniert von dieser Sportart. War jetzt 4, 5 Jahre auf der Kurzdistanz und auf der olympischen Distanz unterwegs und war da auch in der Nationalmannschaft und durfte dann letztes Jahr auch an der Olympiaquali teilnehmen. Und seit der letzten Saison habe ich mich jetzt mal auf der Mitteldistanz ausprobiert und will da jetzt schauen, wie weit es nach vorne geht.
Ja, auf alle Fälle gleich steigst natürlich gleich gut hart ein und das ist natürlich ein interessantes Thema und mal schauen, wie du darauf reagieren wirst. Der ein oder andere wird es vielleicht wissen und es ist auch nicht unser Hauptgebiet, aber auf alle Fälle blicken wir zurück. Also für viele Athleten im Leistungssportbereich ist natürlich der Traum der Olympiateilnahme irgendwie das Allergrößte. Und da dürfen aber pro Nation, wenn die Nation vorher im Ranking genau soweit genug Punkte hat und so weiter, da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, halt nur 3 Athleten stellen. Und da ist natürlich die Konkurrenz in Deutschland groß, in Frankreich groß, in Spanien und es kämpfen relativ viele Athleten um die Quali. Und ja, du hattest 2020 war Corona-Jahr, 2019, 2020 eigentlich ganz gute, glaube ich, ITU-Rennen und auch gute Saisons, sodass du eine der wenigen warst, die quasi die Chance hatten, bei der Olympia-Quali teilzunehmen. Das war damals ein Ausscheidungsrennen für die Staffel in Kienbaum. Und du bist quasi nicht diejenige gewesen, die das gewonnen hat, sondern Annabella Knoll ist dann damals zu Olympia gefahren. Aber nimm uns vielleicht so ein bisschen mit. Also, wie war das einfach auch für dich als Athletin, als ihr erfahren habt, okay, wir müssen irgendwie so ein Mini-Triathlon machen und sich dann halt darauf vorzubereiten? Und ja, einfach so ein bisschen vielleicht durch die letzten 6 Monate vor dieser Olympia-Quali. Wie war das für dich? Hast du da noch ein paar Erinnerungen dran?
Ja, also erstmal muss man sagen, dass ich überhaupt mit dieser Sache Tokio 20 oder beziehungsweise dann 2021 konfrontiert wurde und erstmal gar nicht wusste, okay, wie ich damit umzugehen habe. Also ich bin ja da eigentlich eher reingerutscht durch meine guten Rennen und hatte irgendwie auch gar nicht so viel Zeit, mich mental damit zu befassen, also oder mich damit auseinanderzusetzen. Und das hat irgendwie umso mehr den Druck in mir erhöht, da bestmöglichst abzuschneiden. Und 2020 war ja dann so, dass sie die Olympischen Spiele abgesagt hatten. Und dann habe ich eigentlich gedacht, oh cool, noch ein Jahr mehr Zeit, das kommt mir echt gelegen, kann ich nochmal an meiner Schwäche oder an meinen Schwächen arbeiten. Aber das Gegenteil war eigentlich dann der Fall. Ich habe mich irgendwie total in diese Sache reingesteigert, aber im negativen Sinne. Also es war dann alles nur auf diesen Tag ausgerichtet und die Distanz, also es ist ja eine super Sprintdistanz, auf die wir uns vorbereiten mussten, die kam ja eigentlich überhaupt nicht gelegen. Und das habe ich mir eigentlich die letzten 6 Monate vor dem Rennen immer wieder eingeredet. Das ist überhaupt nicht meine Distanz, ist viel zu kurz, es kommt mir nicht gelegen. Ich kann meine Stärke beim Schwimmen nicht ausspielen. Ich bin nicht so schnell im Unterdistanzbereich und habe mich da eigentlich nur noch mehr reingesteigert und versucht irgendwie noch mehr zu trainieren und noch mehr an meinen Schwächen zu arbeiten, dass ich eigentlich total leer war und kurz vorm Rennen eigentlich gesagt habe, ich gehe nicht an den Start, weil ich einfach so fertig war und so auch gar keinen Spaß mehr hatte, so die letzten Wochen vor dem Rennen. Also selbst wenn ich es irgendwie geschafft hätte, ich war einfach nur leer und einfach völlig apathisch auch, also vor dem Rennen, das war
Krass, auf alle Fälle mega cool, dass du da so offen bist und da Insights mit den Hörern auch teilst. Ist es so, dass du sagst, so grundsätzlich im Kurzdistanzzirkus vor diesen Rennen, du hast ja dann auch vielleicht dem einen oder anderen Athleten Kontakt, dass es vielen dann so ging auf dieser Distanz? Also weil ja, auch wenn ich das jetzt überlege, die Annabelle, die kam ja eigentlich irgendwie wie so ein Phönix aus der Asche, wenn ich das richtig sehe. Und eigentlich niemand hat mit ihr gerechnet, dass alle anderen sich auch so quasi mental da so ein bisschen, vielleicht verrannt haben. Oder sagst du, nee, das ist auch einfach eine Sache, die ist hoch individuell, andere waren da einfach trotzdem irgendwie abgebrühter. Und es ist halt eine Sache, an der du arbeiten musst. Also es gibt ja mittlerweile viele Athleten, die mentale viel Arbeit machen, auch bei mir. Ich habe gesehen, dass mir das sehr viel bringt und du beschreibst es ja sehr gut, dass du dich eigentlich nur mit negativen Gedanken beschäftigt hast. Aber denkst du, das war bei dem Rennen so, dass das vielen Athleten ging oder ist es eher bei einigen wenigen halt so war?
Also ich bin mir zu 100% sicher, dass es allen Athletinnen außer Annabelle so ging. Also natürlich, man muss halt auch mal überlegen, okay, man hat 6 Athletinnen oder 7 Athleten hatten die Chance, zur Olympia zu fahren und wir hatten definitiv alle die physischen Voraussetzungen. Also jeder auf seine Art und Weise hatte im Vorfeld richtig gute Rennen gehabt und hätte das Zeug gehabt, das Rennen zu gewinnen. Aber man muss halt auch mal überlegen, es war Olympische Spiele und wir hatten einfach die Chance, uns dafür zu qualifizieren. Und ich glaube schon, dass einige Athletinnen mich inbegriffen, da psychisch ein bisschen sich verrückt gemacht haben und Annabelle eben die war, die im Vorfeld nicht so gute Rennen hatte und eher so aus der Underdog-Situation das Rennen da kaltschnäuzig gewonnen hat. Also einfach, weil keiner mit ihr gerechnet hat. Keiner hat irgendwie sie als Favoritin irgendwie gesehen. Und sie hat sich auch meines Wissens nicht ganz so speziell auf das Format vorbereitet. Also ich weiß zum Beispiel von den Saarbrücknern, von den Saarbrückner-Mädels, die haben sich akribisch wirklich auf die kurzen Distanzen vorbereitet, nochmal 9 Auflieger und die haben da wirklich echt viel getan dafür und Annabelle hat einfach das gemacht, was wir eigentlich tagtäglich machen, ganz normal trainiert und ist cool geblieben.
Ja, auf alle Fälle mega interessante Insights und du sprichst es schon an, als Underdog-Situation einfach ein Rennen für sich entscheiden. Also ich hatte auch schon 1-2 gute Rennen, wo mich niemand auf dem Schirm hat, 73 WM in Südafrika, aber bei dir, da kommen wir später nochmal hin, beim 70.3 in Dresden der erste Sieg über die Mitteldistanz, auch wenn das Rennen dies Jahr so ein bisschen bei uns hier im Podcast schon öfter Thema war und da einige Sachen schief gingen, aber da hatte dich vielleicht der ein oder andere auch nicht auf dem Schirm, war deine zweite Mitteldistanz und da der Sieg, aber wir gehen einfach nochmal ein bisschen zurück und chronologisch. Aber da hast du ja auch gezeigt, dass das, wenn halt der Druck von außen nicht ganz so groß ist, dass dir das ganz gut gelegen kommt oder du das mental einfach besser einordnest. Okay, aber nimm uns dann vielleicht mit, okay, Olympia-Quali versucht und jetzt das natürlich hart, aber wahrscheinlich, ja, okay, man hat dann irgendwie 2 Jahre darauf ausgerichtet, vielleicht auch irgendwie andere Sachen hinten angestellt und dann ist es ja so eine vielleicht eine Lifetime-Chance und es ging damals ja auch anderen deutschen Athleten schon so 2016 in Rio, die dann nicht fahren durften aus politischen Gründen und Verbandssachen. Okay, du hast es nicht geschafft, dann natürlich erstmal vielleicht ein Loch, aber ja, und dann, wenn man das so ein bisschen bei dir schaut, dann ging es ja in diesem Kurzdistanz-Zirkus eigentlich nicht mehr ganz so auf dem Niveau weiter, wo du halt vorher warst. Und ja, also dann bist du ja auch aus, wenn ich das so sagen darf, nicht rausgeflogen, aber du hast einfach, die Nationalmannschaft hat dich nicht mehr nominiert und damit fallen natürlich auch Fördermittel weg. Und eigentlich als Athlet stehst du dann ja so Mitte 20 oder Ende 20, wie auch immer, keine Olympia-Quali, keine Förderung mehr. Im Endeffekt steht man ja dann bei Null, wenn ich das jetzt so aus Athletenperspektive betrachten darf. Wie war das? Und dann vielleicht auch an die Hörer, wie komme ich da raus und gehe dann halt den Schritt und sage, okay, ja, ich habe keinen Bock mehr auf den Verbandszirkus und ITU oder ich habe vielleicht noch Lust, aber ich versuche mich jetzt auf neuen Distanzen, weil das ist ja eigentlich eine Niederlage nach der anderen.
Ja, also nach der verpassten Olympia-Quali habe ich dann noch versucht, irgendwie einen Weltcup zu machen. Aber ich hätte eigentlich gar nicht hinfliegen sollen. Ja, den habe ich dann nicht beendet. Also ich habe schon gemerkt, dass ich völlig am Ende war und irgendwie mich gefragt habe, okay, soll es das noch sein? Also ist der Leistungssport wirklich noch das, was du wirklich willst? Weil ich halt also gemerkt habe, dass es mich mental als Mensch ja total verändert hat, aber im negativen Sinne. Und ich stand halt zum zweiten Mal irgendwie in meiner Karriere vor so einem Scheideweg. Also es war schon mal beim Schwimmen so, dass ich überlegt habe, okay, willst du wirklich noch Leistungssport machen? Und dann kam eben der Triathlon, der mich irgendwie wieder, ja, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, auf die richtige Bahn gelenkt hat. Und so war das irgendwie letztes Jahr nach der verpassten Olympia-Quali. Und ich habe dann einfach nochmal mit meiner Familie und meinem Trainer und mit meinen Freunden gesprochen. Und die haben halt alle gesagt, Caro, Leistungssport gehört zu dir. Also Du musst nur wieder einen Weg finden, wie du aus dieser Negativspirale herauskommst. Und dann habe ich gesagt, okay, Triathlon ist eigentlich schon noch das, was ich machen will und was mich ausmacht und was mich ja auch begeistert und fasziniert und jeden Tag aufstehen lässt. Aber ist es wirklich noch die Kurzdistanz? Ist es wirklich noch dieses ständige nach Punkten gejage und ist es ständige sich mit dem Verband rumärgern? Ist es das wirklich noch wert, meine mentale Gesundheit irgendwie aufs Spiel zu setzen? Und ich habe gemerkt, dass ich in vielen anderen Lebensbereichen auch ja unerträglich geworden bin, einfach weil ich so fokussiert war und ja, alles andere irgendwie vergessen hatte und auch mich selbst und den Spaß daran am Sport. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich wollte schon immer mal eine, auf die längere Distanz gehen und das habe ich auch immer wieder irgendwie gesagt, auch schon in meiner Kurzdistanzzeit, dass ich schon echt Bock habe, auch mal eine längere Distanz zu machen, weil ich glaube, dass das mir vom Physiologischen her auch einfach entgegenkommt. Und da habe ich einfach gemerkt, dass solange ich halt mein Ding machen kann und einfach auch auf mein Gefühl vertrauen kann und hören kann und nicht ständig jemand sagt, ja, Caro, du musst aber an den Stützpunkt, weil du sonst nicht Leistung bringen kannst, da habe ich einfach gemerkt, okay, es ist genau das, was ich machen will. Ich will wieder mein Ding machen und Triathlon ist wirklich das, was ich machen will, aber eben für mich. Und als ich dann wieder ein paar Monate trainiert hatte, war es halt eben so, dass die Leistung auch wieder exponentiell nach oben ging und ich schon am Anfang der Saison deutlich besser war als am Ende der letzten Saison und auch zur Olympia-Quali, einfach weil ich wieder viel freier im Kopf war.
Okay, und wenn du das so beschreibst, du standst ja genau dann zwischen den Stühlen, also vielleicht noch tiefer als jeder andere von uns, also auch die wir als gestern hatten, weil sich die meisten ja dann schon frühzeitig auf die 70.3 oder Ironman-Distanz fokussieren. Ist das eine Sache, wo du sagst, okay, ja, also das, also wenn jetzt diese Freiheit zu beschreiben ist im Ironman-Zirkus, also ist der Druck teilweise mit Verbandsquälereien, also nicht, dass da quasi alles schlecht ist, das wollen wir ja gar nicht sagen im Podcast, da gibt es auch viele gute Dinge, aber natürlich gibt es dort halt Richtlinien, Vorgaben und so weiter und sind viele Leute, die was sagen. Ist das deiner Meinung nach was, wo du sagst, okay, das stresst viele Athleten, weil es gibt ja auch andere Verbände, wo es das ein bisschen anders läuft. Und wie sehr schätzt du halt, sag ich mal, in Anführungsstrichen, die neu gewonnene Freiheit als Athlet oder auch beziehungsweise als Unternehmer, wenn du jetzt auf der Ironman oder 70.3 Distanz unterwegs bist, weil ja, du musst im Endeffekt alles selbst über deine Sponsoren oder Partner finanzieren. Und klar, wir wollen alle PTO-Punkte, aber am Ende geht es darum, dass man vielleicht irgendwie in ein PTO-Rennen reinkommt. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass du die Punkte brauchst, um überhaupt an der Startlinie irgendwie zu stehen. Ist das auf alle Fälle, was du sagst, okay, das macht Athleten freier und viel besser? Oder spielt das eigentlich gar keine Rolle? Aber du hast es ja eigentlich schon gesagt. Aber ja, vielleicht einfach nochmal aus deiner abschließenden Sicht. Ist das eine für dich unabdingbare Freiheit als Athlet?
Ja, also ich will auch nochmal sagen, dass ich die Erfahrung, die ich in der Nationalmannschaft gemacht habe und im Verband, also dass ich die nicht missen will und dass es auch unfassbar coole und schöne Momente dort gab und dass ja auch der Verband und das System ja auch eine Berechtigung hat. Nur in meinen Augen ist es halt an der Zeit, die Strukturen ein bisschen aufzulockern oder zu überarbeiten, weil sie einfach, ja, weil der Triathlon hat sich verändert und ich bin der Meinung, dass halt auch das System sich ein bisschen anpassen muss, um auch Athleten, die Potenzial haben, ja, zu unterstützen oder ja ein bisschen mehr Freiheit ihnen auch zu geben. Da gibt es ja auch noch ganz viele Beispiele dafür, die sich im System irgendwie nicht anpassen wollten, konnten, durften vielleicht auch und die jetzt total durch die Decke gehen. Und ich denke, dass da noch viel Potenzial ist, aber dass der Verband natürlich seine Berechtigung hat und dass ich die Erfahrung, die ich da gemacht habe, auch ja, sehr zu schätzen weiß und dass mich das als Athlet und als Mensch und weitergebracht hat auf jeden Fall und dass mir das, glaube ich, auch jetzt auf meiner Mitteldistanzkarriere ja, weiterbringt. Auch trainingstechnisch kann ich natürlich ganz andere ja, Sachen machen, weil ich halt eben auch das Kurzdistanztraining hinter mir habe. Und ich denke, dass da auch viele Athleten ihr Potenzial vielleicht auch verschenken, weil sie halt zu früh auf die Mitteldistanz gegangen sind. Jetzt zu deiner Frage. Also ich denke schon, dass durch die gewonnene Freiheit, die man halt eben hat, als Athlet selber sich die Wettkämpfe raussuchen, nicht jedes Wochenende zu irgendeinem Weltcup tingeln, dann sein Geld natürlich auch oder seine Finanzen selber verwalten, dass das einem Athleten ein Stück weit mehr Verantwortung auch übergibt und auch sensibilisieren für, okay, was muss ich tun, um wie viel Geld am Ende des Jahres auf dem Konto zu haben oder wie muss ich das verwalten? Und das wurde einem eben durch den Verband halt irgendwie auch abgenommen, durch das Athletenbudget. Und ich denke schon, dass das ein Stück weit mehr ja auch die Athleten selbstständiger macht und zum Schluss auch ja mehr Freiheit gibt und auch, okay, dann muss ich halt eben noch ein Rennen machen, wenn es halt von den Punkten her nicht reicht. Das war halt total, also es hat mich total gestresst zu wissen, okay, ich muss noch mindestens zwei Rennen machen, um im Ranking, keine Ahnung, Platz 50 zu sein oder so. Das stresst einfach ungemein und das ist, glaube ich, nicht leistungsförderlich.
Ja, auf alle Fälle interessant. Und das ist jetzt auch die letzte Frage zu den, in Anführungsstrichen, harten Zeiten. Und danach kommen wir zu den goldenen oder glorreichen Zeiten bei dir in 2022. Nochmal eine kurze emotionale Frage. Du hast vorhin beschrieben, dein Umfeld hat dich zurückgeholt, hat dich in diese Ironman 73-Schiene gebracht oder auch Langdistanzschiene. Auf einer Skala von 1 bis 10, also 1 ist Dropout, 10 ist absolut weitermachen. Wie kurz standst du davor, zu sagen, okay, das war's? Und ja, dann hatte ich ja, wie wir jetzt aus dem Gespräch erfahren haben, dein Umfeld in die andere Richtung zur 10, zum Weitermachen und, was ja auch richtig cool ist, mit einem ersten Sieg dieses Jahr dazu bewegt. Aber wie kurz war es davor aus deiner Meinung nach?
Schon bei der 2.
Okay, krass. Und also du sagst ja, so dein Freund Sven Teuscher, dann dein Trainer Daniel, der auch mich trainiert, oder auch deine Eltern, die haben das dann halt schon geschafft, dich quasi mental wieder in die Richtung aufzubauen und dir da einfach den Input zu geben, auf dich zu vertrauen und dann in Richtung 10 auf der anderen Seite zu schauen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ging dann eigentlich recht schnell wieder Richtung 5, 6, 7, 8. Aber es war so direkt nach der Olympia-Quali, habe ich echt gesagt, okay, das reicht's einfach. Also das war auch einfach, also ich habe ja auch noch mein Studium und ich habe mich dann schon auch hinterfragt, so, du willst irgendwann mal dein Studium beenden und Lehrerin werden. Und ja, auch einfach mental, das war einfach, ja.
Okay, nee, auf alle Fälle. Und jetzt, wenn wir natürlich zu den guten Seiten kommen, und natürlich das andere war auch alles gut und hast ja auch beschrieben, dass dich das als Athlet weitergebracht hat. Für die Hörer, kurzes Resümee, also du hast quasi den ersten 73 gemacht in Polen, bist dort Vierte geworden. Wenn ich das richtig weiß, natürlich irgendwie noch vielleicht aufgrund einer, zweier kleiner taktischer Fehler, hast denn aber in Dresden beim Nachholwettkampf mit einem Sieg auf das Rennen gewonnen, also Sieg ist ja das Rennen gewonnen bei den Frauen. Die erste wurde disqualifiziert, nichtsdestotrotz hat sie irgendeinen Fehler gemacht, deswegen Sieg ist Sieg. Und das war auch, wenn man sich die Leistungsdaten anschaut und hört, ja in allen drei Disziplinen richtig gut. Erstmal kurze Frage, wie fühlt sich das an, in 73 zu gewinnen vor heimischer Kulisse? Weil das muss man natürlich auch erstmal machen. Ja, und was hat dir quasi, was haben dir diese beiden Rennen gebracht, die ja natürlich dann schon sehr von Erfolg gekrönt waren und dir dann natürlich auch als Athletin gezeigt haben, ja, ich bin auf alle Fälle konkurrenzfähig. Also ich glaube, in Dresden war auch eine Imogen Simmons am Start, wenn ich mich richtig erinnere. Oder eine Reichmann hat einen Defekt, aber es waren ja gute Athletinnen da, die auch bei einer WM schon eine Top 10 gemacht haben. Ja, wie war das Gefühl, vor heimischer Kulisse einfach auch so abliefern zu können?
Ja, es war schon sehr emotional, weil ich ja von Grund auf ja eigentlich ein sehr emotionaler Mensch bin und da kam plötzlich alles zusammen. Also da liefen mir die Tränen bei der Siegerehrung und ich konnte meine Emotionen gar nicht mehr zurückhalten, einfach weil mir so viel Ballast von den Schultern gefallen ist. Einfach so für mich persönlich und für mein Team, was ja jeden Tag hinter mir steht. Und das war ja seit langem mal wieder so ein richtiges, also ein richtig gelungener Tag einfach. Ja, zu Polen, zu dem Rennen. Ja, das war, also ich war schon rückblickend schon ein bisschen enttäuscht, dass ich Platz 4 geworden bin. Aber es war halt auch einfach, wie du gesagt hast, ein taktischer Fehler. Ich bin halt losgerannt, wie als würde ich jetzt hier eine Kurzdistanz machen. Und also es hat mir schon gezeigt, dass es der richtige Weg war und dass ich halt wieder viele Dinge richtig gemacht habe und dass der Weg definitiv der ist, den ich jetzt noch eine Weile gehen will. Und in Dresden war es natürlich dann das Sahnehäubchen, sage ich jetzt mal, vor heimischer Kulisse. Und ich muss trotzdem sagen, dass ich vor Dresden schon sehr viel Druck verspürt habe irgendwie, den ich mir irgendwie ja sicherlich auch wieder selbst gemacht habe, weil ich wollte, okay, oder weil ich wusste, okay, vor heimischer Kulisse, jetzt kommt noch ein Bericht in der LVZ und dann neige ich ganz oft dazu, so einen hohen Erwartungsdruck an mich zu stellen. Und dann wurde auch noch das Schwimmen verkürzt und das war also es stand unter keinen so guten Sternen, dieses Rennen. Und als ich dann als Zweite über die Ziellinie gelaufen bin, war es mir eigentlich total egal, ob Erste, Zweite. Ich war einfach so froh, dass dieses Rennen endlich stattgefunden hat, nach den ganzen Sachen, die vorher gelaufen sind. Dass es natürlich dann auch der Erste geworden ist, war natürlich phänomenal. Aber noch schöner wäre es natürlich gewesen, wenn Kylie und ich, also wenn wir beide sozusagen das Ticket für die WM geholt hätten. Also ich kenne sie schon sehr lange und ich bin auch mit ihrem Team gestartet. Und ja, von daher war ich auch schon also ein bisschen traurig, dass sie disqualifiziert wurde, aber war ja zu meinem Gunsten dann auch.
Ja, nee, klar. Also man gönnt natürlich seinen Konkurrenten dann auch nie irgendwie eine Windschattenzeitstrafe, also wenn sie nicht, oder eine Disqualifikation, wenn sie halt nicht irgendwie direkt am Hinterrad hängen, aber auch jeder von uns sagt, okay, eine Laura Philipp oder auch ein Florian Angert, hätten wir uns alle gewünscht, dass sie in Hawaii keine Zeitstrafe bekommen hätten, auch wenn das dann Konkurrenten sind, weil das einfach nicht cool ist und man das als Athlet natürlich nachempfinden kann. Damit umzugehen ist dann immer nicht ganz so einfach, aber genau, du beschreibst den 70-3-Sieg in Dresden und wir haben natürlich mittlerweile Hörer weltweit, deutschlandweit, Österreich, Schweiz, überall. Aber natürlich ist der Podcast erstmal hier in Leipzig, Berlin mit Konrad Kebelmann entstanden und natürlich auch im mitteldeutschen, norddeutschen Raum. Und Bundesliga, Stichwort Dresden. Es gibt viele Triathleten in Dresden. Da gibt es einige Personen, die da den Triathlon auf alle Fälle fördern. Und du hast auf alle Fälle dort bewiesen, auf alle hier, und dass du das Ding gewinnen kannst und auch gewonnen hast und aus der Region irgendwie auch einen Stempel draufgesetzt. Also das war mega cool. Aber noch eine kurze andere Frage. Du hast dich auch nach deiner Kurzdistanzzeit ja bewusst entschieden, auch irgendwie zurückzugehen zu einem regionalen Verein. Dresden, erste Bundesliga Frauen. Bei den Männern sind sie in der zweiten. Ich bin auch mal in der ersten gestartet. Ja, wahrscheinlich mit einer gewissen Leistungsfähigkeit, auch bei den Frauen in der Bundesliga, ist es so, dass vielleicht der ein oder andere deutsche, mitteldeutsche Verein da irgendwie dem noch ein bisschen nachentschied. Und da kann man auch ehrlich sein, wahrscheinlich wäre es so gewesen, dass du aus wirtschaftlicher Sicht in einem Anführungsstrichen Westclub vielleicht das ein oder andere mehr an Antrittsgeld irgendwie hättest verlangen können oder Prämien, hast dich aber trotzdem entschieden, irgendwie regional in der Bundesliga mit den Mädels zu starten und da auch so ein bisschen Aushängeschild zu sein. Also ich glaube, die anderen sind, glaube ich, nicht Vollprofi, sondern arbeiten nebenbei oder betreiben das auch sehr, sehr ambitioniert, aber noch nicht auf dem Niveau wie du. Wie kam das auch, dass du quasi sagst, okay, ich gehe zurück und starte für Dresden, ich starte für Sachsen in der Bundesliga. Natürlich gewinnt dann das Rennen in Dresden, so wie du halt sagst, dann kommen alle Emotionen hoch, weil es halt auch in Anführungsstrichen dein Heimatverein ist neben Leipzig. Aber ja, also was war die Entscheidung auch da zu sagen, okay, ich setze mehr auf das Regionale, da wo ich herkomme und gehe halt nicht jetzt irgendwie wieder in den Westverein?
Ja, ich sehe halt einfach ganz großes Potenzial in Sachsen in Sachen Triathlon und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich dem Triathlon was zurückgeben muss. Und irgendwie habe ich mir zur Aufgabe gemacht, den Triathlon in Sachsen, in Leipzig, in Ostdeutschland voranzutreiben. Und ich sehe es halt einfach als meine Aufgabe und als meine Pflicht, als sächsische Sportlerin eben nicht in einen westdeutschen Verein zu gehen. Das gibt mir einfach ganz viel, wenn ich sehe, okay, da sind Junioren, Jugend A, Jugend B Sportler, die sich auch genauso wie ich früher jeden Tag messen wollen und den Triathlon über alles lieben. Und das will ich halt einfach unterstützen und wie auch immer, also entweder mit meiner Expertise oder mit meinem, ich bin einfach mal für ein Trainingswochenende da und trainiere mit den Kids oder jetzt mit den Mädels im Bundesliga-Team. Das gibt mir einfach auch so viel Kraft und das ist einfach so schön, dass einfach so viele Mädels aus unterschiedlichen Gründen zum Triathlon gekommen sind. Und die eine ist bei der Polizei, die andere ist Lehrerin. Und wir sind einfach so eine bunt gemischte Gruppe. Und am Tag X gibt halt jeder sein absolut Bestes. Und ist halt eben nicht Vollprofi und kann halt eben nicht jeden Tag 3-4 Einheiten machen, sondern es reicht halt eben nur zu einer und maximal 2 Einheiten. Und aber trotzdem geben die ja absolut Bestes und ist noch so viel Potenzial und das habe ich mir einfach zur Aufgabe gemacht, auch zu unterstützen und es macht einfach auch so viel Spaß und so eine familiäre Atmosphäre und es hat mir auch gezeigt, dass es genau das ist, was mich auch vorantreibt. Also in Hannover habe ich in meinen Augen mit einer meiner besten Leistungen im Kurzdistanzbereich gebracht. Weil ich einfach so beflügelt war und wusste, okay, du machst es ja nicht für dich, sondern du machst es für das Team und das einfach macht so viel Spaß und wie ich schon gesagt habe, also ich sehe das als meine Aufgabe und als meine Pflicht, als sächsische Sportlerin für einen sächsischen Verein zu starten und umso schöner ist es halt eben, dass wir auch in der ersten Liga starten und ich glaube, wir können da auch noch einige andere Vereine ein bisschen aufmischen.
Genau, also es geht ja wahrscheinlich einfach darum, dass ja nicht Talente halt sofort dann irgendwie immer abwandern und dadurch quasi in Anführungsstrichen sächsischer Verein irgendwie hinten immer im letzten Drittel rumdümpelt, sondern einfach, dass man irgendwie, wie du halt sagst, als Athlet auch vorne reinsticht. Also Dresden bei den Frauen ist da auf alle Fälle ein gutes Beispiel. Weimar bei den Männern, die bekommen das auch ganz gut hin. Genau, aber jetzt soll es weiter um dich gehen, um quasi 70-3, deine Erfolge. Wie geht es so weiter und was ist Frauenprofi? Du sagst, du studierst noch nebenbei, wirst ja dann demnächst auch fertig sein. Quasi der komplette Wechsel, wenn ich das richtig sehe, oder gibt es auch nochmal eine Rückkehr Richtung 2024 Paris oder kann man schon sagen, das Buch ist zu 80% geschlossen, vielleicht irgendwie noch 20% offen, aber wenn ich das so richtig empfunden habe, sagst du, okay, nee, das andere macht dir schon mehr Spaß.
Ja, das ist so ein bisschen tagesformabhängig, sage ich jetzt mal. Also es gibt Momente, wenn irgendwie ein Weltcup ist, den ich auch schon mal bestritten habe, dann kommt schon so ein bisschen Wehmut auch hoch. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht zu 100% damit abgeschlossen habe. Und ich nicht weiß, wie die nächsten 2 Jahre aussehen werden, aber ich weiß, dass mir die Mitteldistanzrennen und das Mitteldistanztraining unfassbar viel Spaß machen und ich da großes Potenzial auch sehe. Aber ich bin halt immer eigentlich gut damit gefahren, wenn ich mich nicht zu sehr auf eine Sache fokussiert habe. Und ja, wer weiß, vielleicht mache ich Anfang des nächsten Jahres mal ein Kurzdistanzrennen, ein olympisches Rennen. Und dann werde ich sehen, wie ich da abschneide. Aber zu, wie du schon gesagt hast, zu 80% ist eigentlich das Kapitel Kurzdistanz geschrieben und abgeschlossen. Aber da ist halt noch so 20% Rest, den ich irgendwie doch noch gerne schreiben würde.
Ja, auf alle Fälle heißt es ja nicht, dass es das nicht geht. Also nur Lucy Charles hat sich ja auch quasi, um dann auf den 70-3 richtig gut abzugehen und Weltmeisterin zu werden, hat sie sich ja auch nochmal in einem World Series Rennen an den Start gestellt, um da einfach auch nochmal an der Geschwindigkeit zu arbeiten. So wie du sagst, das ist nicht abgeschlossen und man kann da auch immer wieder zurückkommen. Und wir haben ja auch gesehen, mit 38 Eliud Kipchoge ist auch noch ein Weltrekord wieder neu gelaufen in Berlin. Also das Alter spielt dort keine Rolle. Aber du sprichst es natürlich an, du bist nicht mehr drin im Verband, du machst alles selbstständig, vermarktest dich selber, stellst dich selber auf, aber vielleicht ist das natürlich auch eine Chance, dort zurückzukommen. Ist es so, dass auch du als Athletin sagst, deine Wahrnehmung ist jetzt durch deinen Sieg und deine guten Rennen und auch Erfolge auf der Mitteldistanz und auf der längeren Distanz eine andere? Oder sagst du, nee, also ich bin eigentlich... Also klar, als Athletin für dich selber bist du die Caro, die du vorher warst. Aber jetzt für die Amateure oder die Szene, sagst du, es gab schon irgendwie so einen Wahrnehmungsschub? Oder sagst du, nee, eigentlich hat sich da gar nicht so viel verändert?
Also ich glaube schon, dass es jetzt nach Dresden, ich glaube schon, dass es sogar nach Gdynia schon einen kleinen Wahrnehmungsschub gab. Und vielleicht auch so ein Fingerzeig, Caro ist zurück. Also ich habe das schon als Wahrnehmungsschub vernommen, jetzt nach Dresden natürlich noch umso mehr. Und aber ja, ich bin da eigentlich jemand, der das gar nicht so beobachtet. Also weil mich das auch gar nicht so sehr interessiert. Aber jetzt zum Beispiel auf Mallorca war es dann schon so, dass die eine oder andere Profiathletin natürlich geschaut hat und mit mir gequatscht hat und gefragt hat, wie es mir geht und was mit meinem Rad ist und dann vorm Rennen nochmal sich erkundigt hat. Also es gab da schon auch einen Perspektivwechsel, denke ich, in Sachen, okay, wer ist eigentlich die Caro Pole? Und okay, ja, sie kommt von der Kurzdistanz und jetzt macht sie Mitteldistanz, cool. Also es gab da schon so ein, ja, eine Wahrnehmungsveränderung. Aber ich denke, ja, das interessiert mich jetzt eigentlich jetzt nicht so großartig, weil ich genau mein Ding mache wie vorher auch.
Okay, nee, auf alle Fälle ist es ja so, dass man sagen muss, es gibt relativ viele Kurzdistanzathleten, die gut sind und nicht jedem gelingt auch der Sprung auf die Mitteldistanz. Aber klar, dass die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist der Ironman oder die Ironman 70-3-Distanz. Das sieht man auch natürlich, inwiefern St. George die Leute bewegt hat, die Weltmeisterschaft im Mai und jetzt Hawaii, also stand er überall. Und natürlich ist es dann so, dass auch das auf der Frauenseite so ist. Ja, was man beobachtet bei den Männern bei uns ist, dass die Dichte unheimlich zunimmt. Aber auch wenn wir das Frauenrennen in Hawaii nehmen, dann ist es auch so. Wie siehst du das zum Beispiel auch bei euch auf der 70-3-Distanz? Also ich war jetzt beim Ironman 70-3 in Portugal echt erstaunt, wie viele Profifrauen im Briefing saßen. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, dort saß ich irgendwie in Rügen bei einem 70-3 im Briefing. Es gab irgendwie für Top 6 Preisgeld. Es saßen 4 Frauen beim Briefing. Also eigentlich mit Finish warst du irgendwie safe durch. Jetzt bei der Challenge Paguera, keine Ahnung, wie viele Frauen am Start waren, es waren einige. Ja, also wie ist dort die Zunahme der Dichte bei den Frauen und was denkst du, warum die Starterfelder so groß werden auch?
Ja, also das Gleiche, was bei den Männern ist, kann man natürlich auch bei den Frauen beobachten. Also die Dichte ist extrem hoch geworden, weil eben auch viele Kurzdistanz-Mädels, wie ich es war oder bin, sich auf die Mitteldistanz wagen und sagen, hey, warum probiere ich das nicht einfach mal? Und die Dichte natürlich auch zugenommen hat, was man jetzt auch bei der Challenge Paguera gesehen hat. Das reichen halt eben keine 80% mehr, um da vorne mitzuspielen, sondern man muss schon auch bei 100% sein, um da ja, um dann wirklich mitzureden. Das liegt meiner Meinung nach aber auch einfach, was du vorhin schon gesagt hattest, an der Wahrnehmung und ja, an der Außendarstellung, wie nehme ich 70.3 und Ironman auf? Also die ist natürlich viel höher in meinen Augen als jetzt die Kurzdistanz. Also klar, jeder guckt sich Olympia an, aber jeder schaut jetzt nicht gerade einen Weltcup in Karlsbad oder auf Sardinien. Also das schaut sich jetzt niemand an, aber einen WM in St. George oder da schauen schon ein paar Leute zu. Und ich denke eben, dass viele Athleten auch wissen, dass sie sich eben durch die längeren Distanzen besser vermarkten können. Ja, dass dadurch eben auch die Dichte zugenommen hat.
Okay, in Richtung Vermarktung. Also sagst du auch bei dir, ist es jetzt theoretisch, ist immer eine Aufgabe und das muss man auch gut machen, aber ist quasi schon ja in der Hinsicht ein bisschen einfacher geworden, weil natürlich auch einen Sieg in der Tasche hast. Das zieht natürlich als, ja, sage ich mal, jetzt ein 8. Platz beim Weltcup, der wahrscheinlich sportlich ähnlich einzuordnen ist.
Ja, auf jeden Fall. Für mich ist es aber immer noch schwierig, meinen Sieg in Dresden irgendwie gut zu verkaufen, weil ich sage, okay, ja, es war eine sehr gute Leistung, aber ja, es ist eben trotzdem noch sehr weit weg von der absoluten Weltspitze und das ist eben mein Anspruch. Und ja, ich bin da immer sehr vorsichtig in Sachen, okay, ich vermarkte.
Ich glaube, das ist so eine Sache, ja, das ist einfach kulturell so ein bisschen geprägt, dass ja irgendwie teilweise Athleten sagen, also es gibt halt zwei Typen wahrscheinlich, ne? Die einen sagen, ich muss erstmal was auf der Habenseite haben, bevor ich irgendwie hingehe. Und die sind dann auch noch mit einem Sieg, sagen sie, okay, nee, aber das ist jetzt irgendwie noch keine Top 10 bei einer WM. Und die anderen sagen halt, okay, um überhaupt eine Top 10 bei einer WM zu haben, ist das meine Vision. Und vermarkten sich halt auf der Ebene. Auf alle Fälle ist das ja irgendwie mental eine Aufgabe, die man halt hinkriegen muss. Und klar, da muss man reinwachsen als Athlet, so wie du beschreibst. Und das ist halt nicht jedem gleich so gegeben. Aber ja, also ich denke, du bist da ja auf einem sehr guten Weg, hast gute, starke Partner an deiner Seite, die dir erstmal den Weg so ebnen und du den halt gehen kannst. Ja, nimm uns vielleicht so ein bisschen nochmal mit ins nächste Jahr. Also du bist die Glückliche, hast eine WM-Quali in Lahti. Also da wirst du wahrscheinlich starten im August, so wie ich davon ausgehe. Was sind so ein bisschen jetzt Rennen, wo wir dich vielleicht sehen können, wo du starten wirst? Und ja, jetzt im Training, du hast eine lange Zeit, dich vorzubereiten. Was sind so Stellschrauben, die nächstes Jahr besser laufen wollen, wo ihr ordentlich dran feilen wollt, um dann vielleicht nochmal eine Schippe draufzulegen?
Ja, also das nimmt mir natürlich oder uns auch sehr viel Druck und auch sehr viel Last von den Schultern, jetzt schon so früh den WM-Slot zu haben. Also ich habe jetzt fast ein Dreivierteljahr, ja, über ein halbes Jahr Zeit, mich vorzubereiten und wirklich den Fokus darauf zu setzen. Und alle anderen Rennen wären Vorbereitungsrennen wären. Das nimmt natürlich ja viel, viel Last und gibt uns viel Zeit und viele Möglichkeiten, auch was auszuprobieren und viel Zeit und Ruhe für das Training zu haben und für einen ordentlichen Aufbau. Deswegen hatte ich mich jetzt auch dagegen entschieden, noch ein Rennen zu machen, sondern jetzt schon in die Saisonpause zu gehen und dann lieber früh im Jahr einzusteigen. Ich hatte ja geliebäugelt, jetzt noch einen Challenge-Slot zu bekommen und in Samorin zu starten. Muss man jetzt schauen, ob im März, April, ob ich da bei der Challenge Gran Canaria starte oder noch ein bisschen länger warte und dann beim 70.3 in Kraichgau starte, weil ich bin schon der Meinung, dass deutsche Athleten auch bei deutschen Rennen starten sollten, um eben auch den Triathlon-Sport in Deutschland voranzutreiben. Das wäre eine Option. Wenn das natürlich mit dem Challenge-Slot klappt, dann in Samorin gerne starten würde. Ansonsten natürlich das Heimrennen in Dresden, wenn es stattfinden sollte, was ich natürlich hoffe. Und ja, weiter haben wir jetzt gar nicht geplant. Aber ich würde dann auch gerne noch ein Kurzdistanzrennen machen, was ich schon erwähnt hatte. Und ansonsten denke ich, dass ich dieses Jahr schon einen guten Schritt gemacht habe in Sachen Verpflegung während des Rennens. Das hat schon gut funktioniert, aber da ist natürlich auch noch viel Luft nach oben. Und ansonsten würde ich natürlich sehr gerne wieder an meiner ja doch noch Laufschwäche arbeiten. Es war jetzt eben so, dass ich in Gdynia bis Kilometer 14 gekommen bin und dann war mein Akku völlig leer. Und jetzt in Dresden bin ich bis ja knapp Kilometer 18 gekommen. Also es wäre schon schön, mal volle 21 Kilometer ohne irgendwelche Wehwehchen durchzubringen. Von daher denke ich, dass wir ja in allen drei Disziplinen, selbst im Schwimmen, ist da noch Potenzial nach oben, auch wenn das natürlich meine Stärke ist. Aber dennoch konnte ich da jetzt bei der Challenge nicht mit den absolut besten Peres Sala und Fenella Language mithalten und habe da 20 Sekunden kassiert, was mich natürlich ein bisschen gewurmt hat. Von daher würde ich auch gerne nochmal wieder einen kleinen Schwimmblock machen. Also in allen drei Disziplinen ist sicherlich noch viel Luft nach oben, aber ich denke, dass ich da wieder auf dem richtigen Weg bin.
Ja, auf alle Fälle klingt richtig cool. Wir werden das verfolgen und hoffen, dass vielleicht der ein oder andere dich bei der WM in Lahti quasi hier aus dem sächsischen Raum oder auch aus dem deutschen kompletten Raum noch begleiten wird, beziehungsweise dort auch am Start steht, dass dort relativ viele deutsche Profiathleten am Start haben. Da drücken wir dir erstmal die Daumen. Du hast angesprochen, dein Weg geht so weiter. Eine letzte Frage, die nochmal, die wollte ich eigentlich die ganze Zeit schon fragen, aber die hatte ich irgendwie nicht. Du sprichst es an, dass jetzt auch nochmal eine lange Vorbereitung für das Rennen, aber es war ja so, dass du vorhin auch angesprochen hast, dass es manchmal dazu kommt, okay, das Ganze irgendwie mental einzuordnen und dass du da mit vielen Leuten oder auch mit wenigen drüber redest, das will ich dich gleich fragen. Aber dass es manchmal eine Aufgabe ist, dass dir als Athlet manchmal viele Selbstzweifel über die Lippen oder in den Gedanken umherkreisen und die halt versuchst einzuordnen, dann natürlich auch irgendwie Freude auf dem Rennen hast, vielleicht aber auch mal Angst. So geht's auch den ein oder anderen Amateur. Ja. Oh, das ist jetzt hier. Da, genau. Wer sind dort so deine Partner, beziehungsweise wer sind da deine vertrauten Leute, die das für dich einordnen oder mit wem redest du darüber oder machst du das alles mit dir selber aus?
Also ganz viel mache ich natürlich mit mir selber aus, was in der Vergangenheit nicht immer so gut war natürlich. Aber man muss auch, bin ich der Meinung, das als Athlet irgendwie selber mit sich ausmachen können. Also man muss dann auch versuchen, aus seinen Mustern auszubrechen. Und also ich habe natürlich auch sportpsychologische Hilfe in Anspruch genommen, was mir auch sehr viel gebracht hat, auch in meiner Kurzdistanzzeit, auch mit verschiedenen Szenarien umzugehen. So die Sachen, ja, was du angesprochen hast, Druck, Zweifel, Angst. Das ist nun mal, das gehört nun mal zu unserem Job dazu und ich denke, da muss man Techniken finden, damit umzugehen. Aber natürlich ist es auch sehr typabhängig. Also ich werde nie jemand sein, der da völlig entspannt und cool und vielleicht auch kaltschnäuzig an das Rennen rangeht. Ich werde immer jemand sein, der Selbstzweifel hat und habe ich genug trainiert und habe ich daran gedacht und natürlich ist da mein Lebenspartner Sven die erste Ansprechperson, weil er eben auch mich in meinen Augen am besten kennt. Er kennt mich in allen Situationen, in allen Lebenssituationen und er ist auch 24 Stunden, sage ich jetzt mal, bei mir und kennt alle Facetten und hat da auch eigentlich immer ja die richtigen und passenden Worte für mich. Natürlich ist es auch immer schwierig für ihn oder für uns das Sportliche und das Private voneinander zu trennen. Deswegen versuche ich eigentlich, ihn direkt vor dem Rennen gar nicht zu sehr mit meinem Problem zu belasten und versuche dann eher schon auf Daniel zurückzugreifen und ihn auch meine Ängste mitzuteilen, weil er dann ja schon eher eine objektivere Sicht hat als Sven, der natürlich auch mein Lebenspartner ist und nicht mein Psychologe. Und ja, dann und in dritter Instanz natürlich auch meine Eltern und meine Freunde, die mir natürlich auch Druck nehmen und sagen, Caro, du bist der Mensch, auch also wir mögen dich auch ohne Leistungssport und es ist uns doch völlig egal, ob, ob du Erste, Zweite, Dritte oder Letzte wirst und das musste ich auch mit den Jahren lernen, das zu akzeptieren, dass es auch okay ist und dass mich meine Liebsten auch lieben und mögen, auch ohne einen Sieg.
Ja, also mega krass und cool, dass du da so eine Insights teilst, was bei dir als Athletin im Kopf vorgeht oder das mag auch dem einen oder anderen Mann so gehen und es wird halt wenig drüber gesprochen, aber klar, das sind halt Sachen, die halt im Profitum sind und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch einige Athleten, die schon in Hawaii auf den Top 3 oder sogar ganz oben auf dem Podium standen, aus Hören sagen, viel mit einem Psychologen oder auch Mentaltrainern zusammenarbeiten. Ist ja auch mittlerweile nicht mehr schlimm, darüber öffentlich zu reden. Das war ja früher so ein bisschen Tabuthema. Aber klar, also ich finde es gut, dass du das jetzt offen ansprichst und ist natürlich für unsere Hörer auch interessant. Genau. Und ja, dass dein Umfeld da dementsprechend halt so stark ist, dass du da jetzt in die richtige Richtung gehst und da für dich da quasi alles aufgebaut hast, gesettet hast, sodass 2023 ein Erfolg ist. Genau, letzte Frage noch. Der Podcast heißt ja Aloha Kalle und Aloha verbinden wir natürlich immer langfristig mit einer Hawaii-Quali. wir wollen gar nicht dich irgendwie in die Richtung drängen, aber kann es sein, dass wir dich irgendwann mal als Frau im Profifeld in Hawaii sehen werden? Oder ist das so, wo du sagst, oh, das ist in so weiter Ferne, nee, auf no way, wenn, dann bleibt es immer 70-3, weil das irgendwie ein bisschen dynamischer ist? Oder kann es sein, dass es irgendwann mal kommt?
Ja, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass das kein langfristiges Ziel ist. Also definitiv hat mich jetzt auch wieder dieses Jahr Hawaii total gecatcht und ich fand es total faszinierend. Also auf jeden Fall nicht nächstes Jahr und auch nicht übernächstes Jahr, aber ein langfristiges Ziel ist eine Langdistanz und Hawaii schon das Ziel.
Ja, also da bin ich auch nicht der Richtige, aber da können wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren oder in den nächsten Monaten nochmal eine Folge aufnehmen. Ganz kurz dein Alter nochmal.
27.
Ja, das ist einfach nur eine Frage, die wahrscheinlich hochbrisant ist, weil du ja auch, wenn du darüber offen sprechen bist, mental sprichst, du sagst, du hast noch andere Ziele im Leben, wie zum Beispiel Lehrerin werden. Vielleicht hat auch jede Sportlerin, wie auch eine Chelsea Sandro, das Ziel, irgendwann mal Kinder zu bekommen oder Mutter zu werden. Das sind alles Themen, die man als Frau irgendwie alles mit dem Leistungssport versuchen muss, unter einen Hut zu bekommen. Da gucken wir einfach mal. Das Interview führt dann vielleicht Konrad oder jemand anders. Aber ich denke, das ist auf alle Fälle viel, viel Input für unsere Hörer und ist natürlich schön, dass du da so jetzt so offen bist. Vielleicht bist du in dem Thema dann auch offen. Und gucken wir mal. Aber danke auf alle Fälle erstmal für deine Zeit. Und wir drücken dir die Daumen. Jetzt genieß erstmal weiterhin deine Pause, einen guten Einstieg und ja, viel Erfolg in der Vorbereitung und bei den ersten Halbdistanzen und dann natürlich hoffentlich in Lahti eine Top-10-Platzierung bei einer WM. Das wäre natürlich richtig geil.
Ja, vielen Dank, Kalle, für die Einladung nochmal und dir auch viel Erfolg für die restlichen Rennen deiner Saison.
In dem Sinne, Aloha und bis bald.